Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie wiederum erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Nun, wie Sie an meiner Kleidung feststellen werden, habe ich die gleiche Kleidung an wie in der letzten Predigt. Das liegt daran, dass ich jetzt sogleich mit der Predigt im zweiten Teil dieser Serie fortgefahren habe, habe mich gar nicht erst umgezogen, sondern ich wollte den Fluss bewahren und wollte auch nicht unnütze Wiederholungen anstellen. Ich weiß ja, was ich bislang gesagt habe, von daher werde ich jetzt fortfahren. Aber Sie können sich ohne weiteres noch einmal in Erinnerung zurückrufen, was wir in der ersten Predigt, im ersten Teil dieser zweiteiligen Serie über den Abfall besprochen haben. Die Tatsache, dass der Abfall in einem großen Maße noch kommen wird, aber auch die Tatsache, dass es schon immer Abfall gegeben hat von der Wahrheit durch individuelle Menschen. Und sie aber dann, bevor sie abfallen, immer dabei sind, andere zu verführen. Immer dabei sind, andere von ihrer neu gefundenen Weisheit und ihrer Erkenntnis zu überzeugen. Und einige labile Menschen, die sich gerne verführen lassen, die immer gerne auch Probleme sehen, die nicht glücklich sind, wenn sie nicht irgendwo in Spaltungen schwelgen können, die hören dann gerne zu. Die haben die Seuchen der Fragen, sagen wir einmal. Und Paulus wusste natürlich, dass es zum Abfall kommen würde, sogar schon zu seiner Zeit. Und Herr Armstrong, der ehemalige Leiter, der menschliche Leiter der Worldwide Church of God, der 1986 gestorben ist, den ich noch persönlich gekannt habe natürlich, der wusste das auch, dass es zu einem Abfall kommen würde, nach seinem Ableben. Und er hat das immer und immer wieder gesagt. Er sagte, ich glaube, dass wenn ich sterbe, 50% der Kirchenmitglieder sich abwenden werden von der Wahrheit. Und er wurde dann gefragt, ja, aber Herr Armstrong, es sieht doch alles so wunderschön aus und alle sind doch so etabliert und alle sind doch so gewurzelt in der Wahrheit. Das kann doch gar nicht sein. Wie kann denn das sein? Und er sagte dann, ja, das ist das, was die Bibel prophezeit. Es wird geschehen. Und wie ist das geschehen? Und dann haben sich einige, die dann, sagen wir einmal, sich von der Worldwide Church of God abgewendet haben, weil sie die falschen Lehren erkannten. Einige haben es viel später erkannt als andere. Ich kann mich noch erinnern, dass einer mal gesagt hat, der dann zu einem Führer einer anderen Organisation wurde, ja, ich weiß gar nicht, was die Leute reden, ich sehe gar keine Änderung. Aber das heißt auch noch nicht, dass sie nicht letztendlich doch Teil des Abfalls sind, denn, wie ich gezeigt habe, Abfall kann auf verschiedene mannigfaltige Weise geschehen. Wenn man in Sünde lebt, wenn man ein Lügner ist, wenn man ein pathologischer Lügner ist, dann ist man abgefahren von der Wahrheit. Egal, ob man vielleicht sogar vom Podium aus, vom Pult aus, die Wahrheit lehrt aus der Bibel, zumindest in einem gewissen Maße. Aber Paulus hat auch gewarnt. Er hat damals die Gemeinde gewarnt. Er hat die Predigerschaft gewarnt, dass es in der Kirche, damals zu Ephesus, dann Menschen geben würde, die sich erheben würden, die Falsches lehren würden, die Mitglieder zu sich und an sich ziehen würden durch ihre Heuchelei. Und er hat gesagt, dass andere kommen würden, reißende Wölfe, die die Herde nicht verschonen werden. Und er hat damals die Predigerschaft aufgefordert, Paulus, darauf zu achten. Diese reißenden Wölfe, die werden auch von Jesus Christus angesprochen, zunächst einmal in Matthäus Kapitel 7 und in Vers 15. Die mögen nicht unbedingt als reißende Wölfe erscheinen, die kann man nicht gleich so als reißende Wölfe erkennen, dann hätten sie ja nicht unbedingt leichtes Spiel. Nein, nein, die kommen so mit der heuchlerischen Rede der Liebe daher. Aber inwendig sind sie reißende Wölfe. Matthäus 7, Vers 15. Seht euch vor den falschen Propheten, diesen falschen Lehrern. Diejenigen, die von sich vorgeben, etwas Großes zu sein, große Weisheit zu besitzen. Die in Schafskleidern zu euch kommen. Oh, die sehen sehr demütig aus. Oh, die sehen so friedlich aus. Und die sehen so wunderschön gebildet aus. Und die können so schön reden. Die kommen in Schafskleidern daher. Aber inwendig sind sie reißende Wölfe. Warum sind sie reißende Wölfe? Nun, sie sind Instrumente, Werkzeuge von Satan, dem Teufel, der uns alle vernichten will. Und er hat da Mitarbeiter gefunden, die willens sind, ihm zu Diensten zu sein. Ich habe das immer und immer wieder erlebt, dass Menschen daherkommen, absolute dumme Dinge von sich geben, total inkonsequent sind. Auf der einen Seite rechtsradikal, sagen wir mal, auf der anderen Seite linksradikal. und die die Balance nicht haben. Und die bringen dann die merkwürdigsten, dämlichsten Aussagen vor, weil sie ihre sündhaften Lebensweisen rechtfertigen wollen. Was sagt Paulus? Apostelgeschichte, Kapitel 20. Apostelgeschichte, Kapitel 20 und angefangen in Vers 25. Ich habe oft über den Abfall gesprochen. Ich habe sie oft davor gewarnt. Bei manchen fiel die Warnung auf taube Ohren, wie es scheint. Ich würde nicht unbedingt allzu viel noch darüber sprechen wollen. Ich hoffe nicht, dass sie mich dazu zwingen, es zu tun. Denn die Warnung ist da. Ich meine, wie oft muss man die Menschen davor warnen, sie verführen zu lassen? Wieso muss man das so häufig tun? Wieso kommt das nicht dazu, dass man endlich das mal begreift? Apostelgeschichte 20 und Vers 25. Was sagt Paulus hier? Er sagt, ich weiß, dass ich bald sterben werde. Er sagt dann, und nun siehe, Vers 25. Ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Nun, ich hoffe nicht, dass ich das Ihnen sagen muss. Ich habe schon noch vor, nach Deutschland zu kommen, dass Sie mein Angesicht noch sehen können. Aber wie gesagt, man weiß ja nie, wann Gott gesagt hat, okay, der Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Ich hoffe, wenn er das zu mir sagt, dann sagt er zu mir, du bist bereit für deinen Tod. Wann immer das sein mag. Ich habe viel gesehen. Ich habe viel erlebt. Aber ich kann auch mit Paulus sagen, ich bin dabei, meinen Lauf zu vollenden. Nicht, dass ich ihn bereits vollendet hätte, aber ich bin nicht abgewichen von der Wahrheit. Ob Sie das jetzt glauben wollen oder nicht. Ich bin nicht abgewichen von der Wahrheit. Und das sagt der Paulus auch. Was sagt er hier? Ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, zu denen ich hingekommen bin und das Reich gepredigt habe, das Reich Gottes. Haben Sie mich predigen hören über das Reich Gottes, das Evangelium vom Reich Gottes, oder haben Sie da mich nie irgendwie davon reden hören, was das Reich Gottes ist und wie man hineingelangt und dass man das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen muss? Da heißt es hier, darum bezeuge ich euch am heutigen Tage, dass ich rein bin vom Blut aller. Was bedeutet das? Nun, ich habe ihnen die Wahrheit gepredigt, sagt Paulus, sage ich. Ihnen wurde bewusst gemacht, was Sünde ist, vielleicht was sie vorher noch nie gehört hatten von jemand anderem. Klar und deutlich erkannt haben, was Sünde ist. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, der 10 Gebote, der Rechtsvorschriften, der Satzungen, die 10 Gebote näher beschreiben und erklären. Die Tatsache, dass einige behaupten, Christus sei gekommen, das Gesetz abzuschaffen, totaler Blödsinn. Wir haben ihnen das erklärt. Wir sind unschuldig am Blut aller, denn wenn wir es ihnen nicht erklärt hätten, wenn wir ihnen die Wahrheit vorenthalten hätten, wenn sie weiterhin gesündigt hätten, wenn wir sie davor nicht gewarnt hätten, dann wären wir schuldig an ihrem Blut. Sie müssten sterben aufgrund der Sünde, aber wir hätten sie nicht gewarnt. Deswegen sagt der Paulus, ich bin unschuldig am Blute aller, Vers 27, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Den ganzen Ratschluss. Nicht nur Teile des Ratschlusses. Zum Beispiel, wenn es um die Zehntenzahlung geht. Wir haben ihn verkündigt. In diesem Buch, hätte ich beinahe gesagt, in dieser Broschüre, dass es die Verpflichtung eines Christen ist, den Zehnten zu zahlen. Aber wissen Sie was? Wir haben ihn auch verkündigt in dieser Broschüre, obwohl einige andere Organisationen, die sich auch jetzt zum Leibe Christi benennen wollen, die das anders lehren. Wir haben ihnen auch verkündigt, dass es 3 Zehnten gibt. Nun, der 2. Zehnte gilt für sie selbst, dass sie die Finanzen haben, an den Festtagen teilzunehmen. Und der 3. Zehnte, wenn sie es vermögen, also arme Leute natürlich nicht, aber wenn sie es vermögen, gilt es für diejenigen, die Hilfe bedürfen. Wir scheuen uns nicht davor zurück, ihnen das zu sagen. Wir scheuen uns nicht davor zurück, ihnen anderes zu sagen, auf das ich gleich noch zu sprechen komme, obwohl andere es eben ihnen nicht sagen. Aber wir haben ihnen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt und es obliegt ihnen, herauszufinden, ob das auch stimmt. Wie können Sie es tun? Wir haben eine Broschüre veröffentlicht. Wie kann man die wahre Gotte, wie kann man die wahre Kirche Gottes finden? Wie kann man die wahre Kirche Gottes finden? In dieser Broschüre wird Ihnen klar und deutlich erklärt. Anhand unserer Glaubensgrundsätze, anhand unserer Verwaltungsgrundsätze, was wir lehren, anhand der Bibel lehren. Und es wird auch deutlich gemacht, dass andere Organisationen, selbst die, die meinen, im Leibe Christi zu sein, das nicht lehren. Nun, wir haben nicht gesagt, was die namentlich sind. Darum geht es mir nicht. Es geht mir um die Wahrheit. Aber Sie sollen sich daran orientieren. Lehren wir das, was die Bibel lehrt, oder lehren wir es nicht? Deswegen ist diese Broschüre geschrieben worden. Wie kann man die wahre Kirche Gottes finden? Nun, die Bibel spricht von mehreren Kirchenäras. Aber es gibt nur eine Kirchenära, die Philadelphia-Ära, an der Gott, jedenfalls was die Endzeit anbelangt, keinerlei Kritik anmeldet, an den anderen schon. Nun, wenn Sie zu einer falschen Kirchenära gehören oder zu einer falschen Gemeinde dieser falschen Kirchenära gehört, dann haben Sie nicht den Schutz vor der großen Trübsal garantiert, den die sogenannte Philadelphia-Ära hat. Sie müssen schon wissen, wo die wahre Kirche Gottes zu finden ist. Es gibt weitaus mehr, zum Beispiel auch über Jesus Christus. Jesus Christus, ein großes Geheimnis. Haben wir Ihnen erklärt und deutlich anhand der Bibel gezeigt, wer Christus war? Dass er Gott war, bevor er ein Mensch wurde. Und dass er, als er hier auf Erden war, völlig Mensch war, die Sünde im Fleisch überwunden hat, gestorben ist als ein Mensch, der tot war für 3 Tage und 3 Nächte und dann wieder auferweckt wurde von Gott, dem Vater. Das haben wir Ihnen erklärt. Wir haben Ihnen auch erklärt, anhand dieser Broschüre über die wahre Kirche, dass es andere Organisationen gibt, auch die, die sich zum Leib Christi bekennen oder meinen, drin zu sein, die das anders lehren. Die Lehren Christus war nicht völlig Mensch und völlig Gott, er war irgendwie beides zugleich. Sie sollten sich darüber orientieren, wer was lehrt, bevor Sie davor eilige Schlüsse ziehen. Lesen wir einmal weiter hier. Paulus sagt, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Es gibt einige, die jetzt begonnen haben, an die Evolution zu glauben, in irgendeiner Form. Oder die gesagt haben, die Erde, die sei nur 6000 Jahre alt. Oder Gott hat das Physische und das Geistige im gleichen Zeitpunkt erschaffen. Was für ein Irrsinn. Wir haben 2 Broschüren veröffentlicht. Evolution, ein Märchen für Erwachsene. Und Himmel und Erde, vor und nach dem ersten Menschen. Diese Broschüre sollten Sie lesen. Die zeigt Ihnen, wann Gott wen erschaffen hat und wieso. Und dann natürlich gibt es auch weitere falsche Ideen, absolut falsche Ideen. Zum Beispiel, das wird auch von einer gewissen Organisation gelehrt, die von sich vorgibt, Teil des Leibes Christi zu sein. Dass Christus 2-mal zurückkommen wird, nicht nur 1-mal. Er wird zurückkommen, um die Christen in den Himmel zu nehmen, um dort mit ihm das Hochzeitsmahl des Lammes einzunehmen. Und dann wird er mit denen allen wieder zurückkommen. Und dann soll das angeblich so zum Versöhnungstag oder so geschehen. Die erste Wiederkunft soll angeblich zum Posaunenfest geschehen. Ja, was sagt die Bibel dazu? Wir haben darüber gesprochen, mehrfach. Das ist nur eine Variante der dämonisch inspirierten Lehre der heimlichen Entrückung. Nur, dass es jetzt nicht heimlich ist, sondern Christus kommt öffentlich zurück und nimmt dann die Christen in den Himmel. Obwohl Christus sagt, niemand fährt in den Himmel. Ich meine, das sind alles falsche Lehren. Ja, Sie müssen sich schon damit vertraut machen, um zu sehen, wer die Wahrheit lehrt und wer nicht. Wir haben das in unserer Broschüre, dem Mysterium im Buch der Offenbarung, näher erläutert und erklärt. Kennen Sie diese Broschüre? Wissen Sie, was da geschrieben steht über die sogenannte Wiederkehr Christi, in heimlicher Weise oder auch vielleicht in öffentlicher Weise, aber in 2-maliger Weise. Ja, ich meine, Sie müssen schon Ihre Hausaufgaben machen, um zu verstehen, was die Bibel lehrt. Denn Sie brauchen jemanden, der Sie anleitet. Und wie wir bereits gesehen hatten in der letzten Predigt, wer hat Sie angeleitet? Niemand von denen, die in anderen Organisationen sind. Niemand. Niemand. Und dann haben wir noch eine Broschüre, die möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten, die 10 europäischen Wiederauferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches. Die Broschüre zeigt Ihnen sehr deutlich, was jetzt in unserer Jetztzeit geschieht und im Hinblick auf das, was gerade auch in Deutschland geschieht, werde ich demnächst ein auf Posten stehendes Programm davon machen. Oder vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo Sie jetzt diese Predigt hören, habe ich es bereits schon gemacht. Das sind sehr interessante Entwicklungen. Ja, hören Sie andere in machtvoller Weise darüber sprechen? Was jetzt in Deutschland geschieht, was in Europa geschieht, was in Amerika geschieht, was im Nahen Osten geschieht. Der dritte Tempel wird errichtet werden. Viele glauben das nicht. Auch in anderen Organisationen glauben das nicht. Tja, die Bibel lehrt es aber. Was tun Sie dann dort? Warum gehen Sie dorthin, möchte ich besser fragen. Wenn Sie in der Kirche des ewigen Gottes bereits die Wahrheit bekommen haben, wenn Sie erkannt haben, dass es die Wahrheit ist. Ich komme gleich noch näher darauf zu sprechen, aber kehren wir zurück zur Apostelgeschichte 20. Ich bin nämlich noch nicht fertig hiermit. Nach Vers 27, wo Paulus gesagt hatte, ich habe es nicht versäumt, euch den gesamten Ratschluss Gottes zu verkünden. und ich bin mir keiner einzigen Lehre bewusst, die ich ihnen nicht verkündigt habe, die wichtig wäre. Keine einzige. Und ich verfälsche die Wahrheit nicht, wie es andere tun, damit sie vielleicht mir mehr Geld zuschicken oder der Kirche Gottes mehr Geld zuschicken, weil ich sage, oh, wenn ich das jetzt aber sage, dann wollen die vielleicht uns keinen Zehnten mehr zahlen. Schauen Sie, das ist eine Verantwortung zwischen Ihnen und Gott. Das geht nicht mich an. So habt nun Acht, Vers 28, auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen oder zu Predigern, zu Vorstehern, zu Ältesten, zu weiden, zu führen, zu leiten, die Gemeinde Gottes, die er, Christus, durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, sagt Paulus, das wusste Herr Armstrong, das weiß ich heute, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen. Reißende Wölfe, gräuliche reißende Wölfe, von denen auch Christus gesprochen hat, die Herde nicht verschonen werden. Nee, die wollen ja nicht irgendwie ganz langsam und leise und vielleicht auf schweigsame Weise dann die Kirche des ewigen Gottes verlassen, wenn sie das vorhaben. Nee, die wollen zunächst einmal Unruhe stiften, andere dazu bringen, denen auch zu folgen. Die werden die Herde nicht verschonen. Und dann sagt er in Vers 30, aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Oh, ich kenne Leute, die waren immer gerne bereit, da zu anderen zu quatschen. Und andere haben zugehört, hätten nicht zuhören sollen. Und einige haben sich bequatschen lassen. Aber es war alles verkehrt. Es war alles verkehrt. Vers 31. Und darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang, Tag und Nacht, nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und ich kann sagen, ich habe es mehr als 3 Jahre getan. Und manchmal auch unter Tränen. Die Tränen haben sie vielleicht nicht gesehen. Aber sie waren ja auch nicht Zeuge bei meinen Gebeten. Manchmal ist es sehr deprimierend. Das muss ich sagen. Sehr enttäuschend. Wenn Leute, die man als seine Freunde angesehen hatte, Leute, die angeblich total in der Kirche waren, total in der Wahrheit waren, die sich nicht irgendwie gescheut haben, mir mitzuteilen, wie sehr sie das alles so akzeptiert haben und wie sehr dankbar sie dafür sind, dass sie die Wahrheit erhalten haben, die sich dann total abwenden, mit Heuchelei und Lügen einhergehen und dann auch noch andere von ihren Lügen überzeugen wollen. Das ist enttäuschend. Natürlich ist das enttäuschend. Aber ich kümmere mich natürlich auch um das Schicksal dieser Menschen, denn es wird kein angenehmes Schicksal sein. In 2. Timotheus, Kapitel 4, angefangen in Vers 2. 2. Timotheus 4 und Vers 2, da sagt der Paulus zu dem Timotheus, Timotheus war ja nun ein Evangelist, wie auch ich ein Evangelist bin, und so nehme ich das hier sehr wörtlich. Und so wende ich das auch auf mich an, was hier geschrieben steht in 2. Timotheus 4 und Vers 2. Predige das Wort. Stehe dazu. Es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Ja, bei einigen, na, das ist jetzt zur Unzeit. Da sage ich lieber erstmal lieber nichts. Ich kann mich noch daran erinnern, auch wiederum. Eine Führerpersönlichkeit in einer anderen Organisation. Der war auf einmal davon überzeugt, dass wir heute Neumonde halten müssten und hat das auch verkündigt. Und dann wurde er sehr dafür zur Rede gestellt von anderen Predigern, die sagten, nein, nein, also das ist doch gar nicht keineswegs der Fall. Und auch Mitglieder damals waren da sehr darüber erbost. Und dann bin ich einmal zu ihm hin. Das war, wo ich noch in einer anderen Organisation war. Nebenbei gesagt, das war die Organisation, die heute interessanterweise bei einigen so zur Sprache kommt. Wir waren in der Organisation, die anderen haben uns verlassen, nicht andersherum. Nicht andersherum. Aber wie gesagt, dann habe ich mal mit ihm gesprochen und habe mal das Thema Neumond angesprochen. Und gleich kam die Antwort, sag da gar nichts drüber, sag da gar nichts, überhaupt nicht. Denn jetzt war man besorgt. Okay, ja, wenn wir da jetzt irgendwie noch was sagen würden, nicht, dass ich jemals geglaubt hätte, man müsste heute Neumonde halten. Das war keineswegs der Fall. Aber die Besorgnis war die, wenn wir irgendwie was sagen würden, wir würden dann vielleicht Mitglieder, zahlende Mitglieder verlieren. Aber das Problem, was ich hatte bei der ganzen Sache, war die. Diese Persönlichkeit war angeblich davon überzeugt, dass man Neumonde heute noch halten muss. Und er wollte das der Kirche verklickern. Die hat es aber nicht akzeptiert. Ja, hat er aber neun Monde gehalten? Nein. Ja, warum nicht? Wenn er sofort davon überzeugt war. Schauen Sie, das sind so diese Widersprüche. Das sind so diese Ungereimtheiten, die ich immer und immer wieder festgestellt habe. Das heißt, Predigers Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jücken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Oh, und gibt es heute viele Fabeln. Wie ich sagte, ja, die Erde ist 6000 Jahre alt, Gott hat das Physische und das Geistige zusammen erschaffen, Hochzeitsmahl der Kirche wird mit Christus im Himmel stattfinden, Christus kommt zweimal zurück, Christus war nicht völlig Mensch hier auf Erden. Eine weitere absolut falsche Lehre, wir hatten in der letzten Predigt kurz darauf hingewiesen, dass es in 2. Thessaloniker heißt, wenn nicht der Abfall kommt und der Mensch der Gesetzesfeindschaft, der Mensch der Sünde, der falsche Prophet, eine religiöse Persönlichkeit erscheint, dann wird Jesus Christus nicht kommen. Zunächst einmal muss das geschehen. Der Abfall von der Wahrheit. Mit anderen Worten, man muss zunächst einmal die Wahrheit gekannt haben, um davon abfallen zu können. Das ist eine Warnung an wahre Christen, was wir immer und immer wieder gesagt haben. Aber es gibt Leute, es gibt Organisationen, die lehren, nein, zumindest eine Organisation kenne ich, nein, es ist kein Abfall von Wahrheiten von wahren Christen. Es ist lediglich die katholische Kirche, die größer wird in der Endzeit. Darum geht es hier. Damit wird natürlich den Mitgliedern total die Wahrheit verschleiert. Denn dann fühlt man sich jetzt irgendwo geborgen und sicher, ach, solange wie ich jetzt in der Organisation bin, wo immer es sein mag, da kann mir ja nichts passieren. Einmal zum ewigen Leben gerufen, ewig zum ewigen Leben gerufen. In anderen Worten, einmal das Heil erlangt, immer das Heil erlangt. Das ist ja die falsche Lehre. Die Tatsache, dass man das Heil verlieren kann, ja, das wird ja dann irgendwie in keinster Weise hochgespielt, denn das wäre ja problematisch, nicht wahr? Nein, es geht darum, man kann ohne weiteres abfallen, wie wir das bereits schon gesehen haben in der letzten Predigt, von der Wahrheit und dem folgenden Fool entgegengehen. Aber das wird in dieser Organisation eben gerade nicht gelehrt. Es wird einiges nicht gelehrt in anderen Organisationen. Wie zum Beispiel, und das gilt jetzt für mehrere, ein bekehrter Christ kann ruhig eine unbekehrte Person heiraten. Die Bibel sagt eindeutig, wenn wir heiraten, soll es in dem Herrn geschehen. Und jeder biblische Kommentar, den ich je gelesen habe, sagt uns klar und deutlich, es geht darum, ein Christ kann nur eine Christin heiraten. Aber das wird in diesen Organisationen nicht mehr gelehrt. Und da werden dann Ehen geschlossen zwischen Bekehrten und Unbekehrten, die natürlich zum Scheitern verurteilt sind, in den meisten Fällen. Es ist eine totale wieder Gesetzlichkeit gegenüber dem, was Gottes Gesetz uns sagt. Dann wird zum Beispiel gelehrt, dass es einen angeblichen 7-Jahres-Vertrag geben soll zwischen dem Tier, diesem charismatischen, politischen Führer, diesem militärischen Führer, der noch kommen wird, ein Mensch von assyrischer Abstammung und Assyrien heute findet sich in sowohl Deutschland, zumindest Teilen Deutschlands, als auch Österreich. Und wir gehen davon aus, dass diese Persönlichkeit dann entweder ein Mensch aus Österreich oder Deutschland sein muss. Und es gibt viele interessante Entwicklungen zurzeit in Österreich und in Deutschland. Und wir warten auf dieses Tier. Das hat sich noch nicht manifestiert. Wir haben schon gewisse Ideen, gewisse Vorstellungen, wer es sein könnte. Und wir werden Ihnen mit Sicherheit kundtun, wer es ist, wenn wir es wissen. Aber es gibt nichts in der Bibel, das uns sagt, dass es einen 7-Jahres-Vertrag geben soll zwischen diesem Tier und, ja, dann wird es jetzt wieder schwierig. Bei einigen heißt es ja mit den Arabern. Bei anderen heißt es ja bei den Juden. Und dann irgendwo nach 3,5 Jahren wird dieser Vertrag gebrochen und dann soll es zur großen Trübsal kommen. Das ist totaler Unfug. Die Bibel sagt absolut nichts darüber. Absolut nichts wird darüber gesagt, dass es zu einem solchen 7-Jahres-Vertrag kommen wird. Interessant ist auch nur, dass die gleiche Organisation verkündigt hatte durch ihren Führer, der mittlerweile gestorben ist, dass Christus im Jahre 2017 zurückkommen würde. Naja, wir haben heute 2020, sind wir noch nicht zurückgekommen, und da gab es noch nicht mal diesen 7-Jahres-Vertrag. Also wenn ich das alles zusammennehme, dann sehe ich nur den totalen Blödsinn und den Unsinn mir an. Aber Leute fallen drauf rein. Sie können bei uns die Wahrheit finden, aber Leute gehen dann von uns weg und gehen dann zu solchen Organisationen, wo sowas gelehrt wird? Ja, sagen Sie mal, geistlich gesehen, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Muss man sich doch echt die Frage stellen. Nein, wir lehren Ihnen die heilsame Lehre, wir lehren Ihnen die Lehre und den vollen Ratschluss Gottes. Und ob Sie das jetzt akzeptieren wollen oder nicht, das liegt bei Ihnen. Sie können das alles selbst nachprüfen, wenn Sie wollen. Wenn Sie wollen. Wenn Sie schon so verführt sind, dass Sie es nicht mehr wollen, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Dann kann selbst Gott Ihnen nicht mehr helfen. In 1. Korinther, Kapitel 11, da wird noch etwas mehr gesagt über solche, die im Abfall verharren, sich im Abfall befinden, andere verführen. 1. Korinther 11, angefangen Vers 18. Da sagt Paulus, und es geht hier um das Passa. Getaufte, richtig getaufte Mitglieder der Kirche Gottes des Leibes Christi, die den Heiligen Geist erhalten haben, werden dazu aufgefordert, aber nur die, das Passa zu halten. Mit anderen Worten, die Symbole von Brot und Wein einmal im Jahr als ein Gedenktag an den Tod Christi zu sich zu nehmen. Aber in würdiger Weise. Und hier sagt er, in diesem Zusammenhang, zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, das sind Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, auf dass die unter euch offenbar werden, die bewährt sind. Schauen Sie, manchmal ist es schwierig für die Predigerschaft, solche Leute von vornherein zu erkennen, auszusondern, die Spaltungen hervorrufen, die falsche Lehren hineinbringen, wie die reißenden Wölfe in Gottes Kirche. Nun, es hat auch vielfach mit Mitgliedern zu tun, die irgendwo nicht dies weiterleiten an die Predigerschaft, aus welchen Gründen auch immer, die sich vielleicht noch an solchen Diskussionen beteiligen. Wenn wir in der Predigerschaft dies von Anfang an vielleicht gewusst hätten, hätte man vielleicht noch mehr tun können, um Menschen vor diesen falschen Ideen zu bewahren. Aber dann wird irgendwie immer das verschwiegen. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Vielleicht aus Scham, vielleicht man will ja dem nichts Böses, vielleicht kann man den noch retten oder was immer. Ich meine, dafür ist die Predigerschaft da, nicht Sie. Aber wie gesagt, Paulus sagt hier, gleichwohl, gleichwohl. Es wird von Gott zugelassen, damit sich die bewähren, die wirklich zu Gott stehen. Im Alten Testament gibt es eine Stelle, wo Gott sagt, dass ich zulasse, dass sogar ein falscher Prophet in die Gemeinde kommt, der sogar falsche Wunder und Zeichen vollbringt, der sogar die Zukunft auf richtige Weise voraussagt und der aber auch sagt, ja okay, dann lassen wir uns mal jetzt von Gott abwenden, von der Wahrheit abwenden und etwas anderes tun, anderen Göttern uns zuwenden. Und Gott sagt, ich lasse das zu. Um zu sehen, wie ihr euch entscheidet. Für viele gibt es heute die Möglichkeit, sich richtig oder falsch zu entscheiden. Ich meine, die Möglichkeit gibt es eigentlich für alle immer. Aber ganz besonders in Zeiten der Anfechtung kommt es darauf an, wie sie sich entscheiden wollen. Ob sie erkannt haben, wo die Wahrheit gelehrt wird. Ob sie erkannt haben, wer für die Wahrheit steht und wer nicht. Spaltung und Zank sind immer der Anbeginn, die Voraussetzung für Abfall. Und so musste auch Johannes die Geschwister davor warnen, dass sie sich nicht verführen lassen sollten und würden. Und er gibt da ganz präzise Anweisungen. 2. Johannes, die Verse 8 bis 10. 2. Johannes und die Verse 8 bis 10. Seht euch vor, sagt Johannes, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben. Wir alle haben mitgearbeitet an ihrem Lohn. Sie hätten keinen Lohn, sie hätten auch nicht einmal Erkenntnis, wenn es nicht um die Kirche des ewigen Gottes ginge. Das will ich Ihnen einmal ins Gebetbuch schreiben, wenn Sie das nicht verstanden haben. Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Wer aber darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, ja, der hat Gott nicht. Aber wer in der Lehre bleibt, der hat beide den Vater und den Sohn. Vom Heiligen Geist ist nicht die Rede, weil nämlich der Heilige Geist keine Person ist. Er ist die Kraft, die von Gott, dem Vater und dem Sohn Jesus Christus ausströmt. Aber hier Vers 10. Wenn jemand zu euch kommt oder schon bei euch ist und bringt diese Lehre nicht, dann nehmt ihn nicht auf in euer Haus und grüßt ihn auch nicht. Mit anderen Worten, man soll da jetzt keine Gemeinschaft haben, wo man jetzt großartig über Dinge da diskutiert in religiöser Hinsicht und grüßt ihn auch nicht. Sagt dem nicht, okay, alles Gute und ich wünsche dir alles Glück und alles Schöne, wenn jemand sich dann aus der Kirche des ewigen Gottes entfernt. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und Erfolg. Dann hat man nichts begriffen von dem, was hier gesagt wird. Denn wer ihn grüßt auf diese Weise, der ist Teil oder hat Teil an seinen bösen Werken. Dann sind sie genauso verantwortlich wie derjenige, der sich entfernt, nachdem er dann erstmal sein Unwesen getrieben hat. Nein, da soll man nichts mit zu tun haben, sagt uns Johannes. Egal, wer sie sind. Naja, aber wir haben doch diese Familienzugehörigkeit. Ich will Ihnen mal was sagen über Familienzugehörigkeit. Es gab mal eine Frau, die war in einer anderen Organisation, wurde da auch getauft, kam dann zu uns, aber die ist heute nicht mehr bei uns. Deswegen konnte ich auch in der letzten Predigt sagen, diejenigen, die bei uns sind heute, die getaufte Mitglieder sind der Kirche des ewigen Gottes, die waren vorher nie woanders. Nun, es mag gewisse Ausnahmen geben oder noch geben, das ist mir schon klar. Aber das ist die Mehrzahl dessen, wovon ich hier ausgehe. Aber diese Frau, die brachte ihre Familie mit. Blieb aber nicht allzu lange da, hat nichts als Unfrieden gestiftet, wurde dann höflich aufgefordert, uns doch zu verlassen, nahm dann die ganze Familie mit wieder. Die ging dann zunächst einmal zu einer anderen Organisation, da blieb man auch nicht lange, und dann ging man noch wohin und noch wohin und noch wohin, und heute ist sie dann scheinbar, wie ich gehört habe, Mitglied der katholischen Kirche, aber ob das jetzt immer noch der Fall ist, keine Ahnung. Die Familienmitglieder, die meisten, sind dann auch weg von dieser anderen Organisation. Ja, das ist Familienzugehörigkeit. Man muss sich schon eine Frage stellen, wen lieben wir mehr? Christus, seine Kirche, seinen Leib oder unsere Familie? Und wenn es zu Spaltungen kommt und Christus sagte, ich bin gekommen mit dem Schwert, es ging darum, wer mir nachfolgt, der wird Schwierigkeiten haben mit seiner Familie. Ich meine, das ist nicht die Spaltung, von der Paulus hier spricht. Paulus spricht von einer Spaltung innerhalb der Kirche. Christus spricht davon, dass man sich zu ihm bekennen muss und ihm nachfolgen muss und nicht dem Gequatsche von Familienangehörigen folgen darf, die nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Darum geht es. Und wenn du dadurch die Familie zerrüttet wird, dann wird sie so oder so zerrüttet. Denn wenn sie einen falschen Lehrer, in Anführungszeichen, ihrer Familie folgen, dann sind sie ohnehin auf dem Abweg. Dann hilft ihnen das alles nichts. Wenn sie nur in Gottes Kirche sind, weil sie eine Familienzugehörigkeit mit ihrer aus Fleisch und Blut bestehenden Familie haben wollen, dann sind sie fehl am Platze. Darum kann es gar nicht gehen. Und darum geht es auch nicht. Und darum darf es auch nicht gehen. Ich kannte eine Situation, wo eine Frau uns gesagt hat, sie hatte Besorgnis für ihre Tochter, weil sie von dem Ehemann jetzt in geistlicher Hinsicht missbraucht wurde. Und dann hat sich die Familie entfernt, aber die Mutter ist bei uns geblieben, zunächst einmal. Aber dann hat sie sich auch wieder von uns entfernt, weil sie sagte, ich kann nicht ohne meine Familie leben. Und dann waren die wieder alle zusammen. Heute erfahre ich, die Mutter ist nirgendwo mehr. So viel zur Familieneinheit und Zugehörigkeit. Man muss Folgendes begreifen. Wer Christus nicht mehr liebt als alles andere, seine Familie, sogar sein eigenes Leben, der kann nicht sein Jünger sein. Im Fall von Johannes ging es sogar so weit, dass sich einige Verleumder als Prediger und Führer aufschwangen, um dadurch andere nach sich zu ziehen. Wir lesen das im dritten Johannesbrief, die Verse 9 bis 11. Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein will, der weist uns ab. Weisen Sie mich ab, der ich heute zu Ihnen spreche, weil Sie gerne anderen zuhören wollen, die Ihnen etwas anderes sagen. Darum, wenn ich komme, sagt er, dann will ich ihn erinnern an seine Werke, die er tut. Denn er verleumdet uns mit bösen Worten. Und er begnügt sich nicht einmal damit. Er selbst weist die Brüder ab. und hindert auch die, die sie aufnehmen wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Ja, vielleicht tut das heute keiner, dass er einen aus der Gemeinde stößt, soweit ist es nicht gekommen und wird es auch nicht kommen, soweit wie ich da etwas zu sagen habe, aber ja, vielleicht stößt er sie aus der Gemeinschaft der Familie oder was immer der Fall sein mag. Sie müssen sich entscheiden, was ihnen wichtiger ist, was ihnen am wichtigsten ist. Nun, viele sind mit ihrem Geschick nicht einverstanden und zufrieden. Und vielfach sind die, die abfallen, jene, die mit ihrem Geschick hadern und die dann gegen Gott und seine Kirche und seine Prediger und andere Mitglieder murren und damit Spaltungen erzeugen. In 1. Korinther Kapitel 10. Kennen Sie solche Leute, die laufend am Murren sind, laufend am Diskutieren sind, laufend ihre Weisheit verkaufen wollen an andere? Dann haben wir ein Problem mit diesen Leuten. 1. Korinther 10 und Vers 10. Murret auch nicht, sagt Paulus hier, wie etliche von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Und dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der soll zusehen, dass er nicht falle. Eine klare Warnung von Paulus. Es waren die, die gemurrt haben, die laufend gemurrt haben, die laufend unzufrieden waren. Wir hatten ja auch in der letzten Predigt gehört, im Judasbrief wird von denen gesprochen, die mit ihrem Geschick murren. Schauen wir uns einmal in 2. Mose Kapitel 16 an, was dieses Murren für Folgen hatte. Und wenn man gegen die Predigerschaft murrt, dass man gegen Gott murrt. 2. Mose 16, Vers 2. Es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Also es war ja Mose und Aaron. Und die sprachen, ja, warum habt ihr das uns angetan? Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Wir haben jetzt nichts zu essen, nichts zu trinken. Ach, in Ägypten, da ging es uns so gut. Vers 6. Mose und Aaron sprachen zu ganz Israel, am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat, nicht wir, der Herr. Und am Morgen werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen, denn er hat euer Murren wieder den Herrn gehört. Ja, was sind denn wir, dass ihr wieder uns murrt? Und weiter sprach Mose, Vers 8, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot, die Fülle, weil der Herr euer Murren gehört hat, womit ihr wieder ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht wieder uns, sondern wieder den Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, sage der ganzen Gemeinde der Israeliten, kommt herbei vor den Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Und dann in Vers 11, und der Herr sprach zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört. So, wenn Sie meinen, Sie könnten so ohne weiteres gegen die Predigerschaft vorgehen, mit ihren Bemerkungen anderen gegenüber, ach, die wissen doch gar nicht, was sie lehren, hört doch auf mich, ich weiß das doch alles besser. Und man kann ohne weiteres dies und jenes tun, und man darf ohne weiteres das und jenes nicht tun. Tja, gegen wen murrt man dann? In 4. Mose 16, da geht es sogar noch ein bisschen heißer her, wenn man das so will, so sagen will. 4. Mose 16, angefangen in Vers 1. Korach, der Sohn Jishars, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis und so weiter und so fort, dazu auch Datan und Abiram. Vers 2. Die empörten sich gegen Mose. Dazu 250 Männer unter den Israeliten, Vorsteher der Gemeinde, von der Versammlung berufen, namhafte Leute. Und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron und sprachen zu ihnen, ja, ihr geht zu weit. Ihr geht zu weit. Denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig. Und der Herr ist unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Ja, der Herr Link, was fällt denn dem ein, mir sowas zu sagen? Schrieb mir, oder schrieb jemand anderem, der es mir dann weitergeleitet hat, so eine Frechheit von dem Herrn Link, da so etwas in seiner Predigt zu sagen. Vers 11. Du und deine ganze Rotte, sagt Mose zu Korach, ihr macht einen Aufstand wider den Herrn. Es ging nicht gegen Mose und Aaron, wider den Herrn. Es ist nicht allein Aaron, gegen den er murrt. Das musste denen mal bewusst werden, aber die wussten das ohnehin. Das war denen schon klar, aber dann machte das nichts aus. Vers 23. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage der Gemeinde, weicht ringsherum zurück von der Wohnung Korachs und Datans und Abirams. Und Mose stand auf und ging zu Datan und Abiram, und die Ältesten Israels folgten ihm nach, und er redete mit der Gemeinde und sprach: Weicht von den Zelten dieser ruchlosen Menschen und rührt nichts an, was sie haben, damit ihr nicht auch umkommt durch alle ihre Sünde. Und dann geschahen schreckliche Dinge, wie ich in der letzten Predigt bereits gesagt habe. Solche Rebellen werden von Gott behandelt werden, wie Gott es will. In diesem Fall hat er sie alle umgebracht. Alle, die an dieser Rebellion beteiligt waren. Wollen sie wirklich ein solches Schicksal erleiden? Nur weil sie jemandem folgen, der sich als ein absoluter Heuchler und Verleumder und Lügner erwiesen hat? Denn wenn er nicht die Wahrheit spricht, ist er ein Lügner. So einfach ist das. Selbst im Rechtswesen ist das so. Wenn Sie etwas sagen, müssen Sie es beweisen können, sonst halten Sie lieber Ihren Mund. Gegen was sollte man murren? Gegen was sollte man murren, wenn man murren will? Klagelieder, Kapitel 3 und Vers 39. Klagelieder, Kapitel 3 und Vers 39. Da wird die Frage gestellt, ja, was murren denn die Leute im Leben? Das heißt hier dann, ein jeder über die Folgen seiner Sünde. Das kann aber auch anders übersetzt werden. Ich habe das hier aus der Lutherbibel 2017 wiedergegeben, aber die Neue Lutherbibel 2009, die schreibt das meines Erachtens genauer. Wie murren denn die Leute im Leben so? Ein jeder murre über seine Sünde. Mit anderen Worten, er klage über seine Sünde. Er bereue seine Sünde, auch die Sünde der Verleumdung, auch die Sünde der Lüge, wie wir in der letzten Predigt gesehen haben. Wer die Sünde lebt und liebt und tut, wird nicht nur nicht im Reich Gottes sein, er wird im feurigen Pfuhl enden. Was sollen wir dann tun, wenn wir konfrontiert werden mit solchen Leuten? Sollen wir dann gar nichts tun? Wir hatten in der letzten Predigt, zu Ende der letzten Predigt gesehen, dass in Konfliktsituationen man eine Verantwortung hat. Man hat eine Verantwortung auch der Kirche gegenüber. Wenn man gar nichts tut, wenn man passiv bleibt, wenn man schweigt, wenn man überhaupt nicht weiterleitet, was man weiß, was eben problematisch ist, hat man sich indirekt bereits schon auf die Seite der Aufwiegler gestellt, wie wir das in der letzten Predigt gesehen haben. Die Bibel gibt uns klare Anweisungen, was man tun soll und was man tun muss. Römer, Kapitel 16. Römer, Kapitel 16. Und lesen wir einmal Vers 17. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, keiner ausgenommen, dass ihr auf die achtet. Schauen Sie, im Englischen heißt das Wort mark. Man markiert die. Man achtet mit Genauigkeit auf diese Leute. Take note of würde auch eine Übersetzung sein. Man achtet sie, aber man beachtet sie in der Weise, dass man genau weiß, okay, die sind von Gott verurteilt. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Denn was lesen wir hier? Dass ihr auf die achtet, die Zwietracht und Ärgernis anrichten entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und euch von ihnen abwendet, mit denen nichts zu tun haben, sich nicht einlassen auf Diskussionen mit denen. Wenn man, sagen wir mal, Familienmitglieder sind, man will die Familie jetzt nicht zerrütten, über kurz oder lang wird das ohnehin geschehen. Aber sie wollen natürlich schon nicht unbedingt jetzt insoweit verantwortlich sein, kann ich verstehen. Okay, wenn sie sich dann mit diesen treffen wollen, sagen wir mal, es ist ihr Sohn, ihre Tochter, es mag ihre Eltern mögen es sein oder andere Verwandte, was immer, dann bestehen sie aber auf Folgendem. Wir werden nicht über Religion sprechen. Wir werden nicht über die Kirche des ewigen Gottes sprechen, über die Kirche, die ihr jetzt mittlerweile besucht. Wir werden nicht darüber sprechen. Wenn wir darüber sprechen, dann wird diese Gemeinschaft, dann wird dieses Treffen aufhören. Meine Frau musste das einmal machen, jemanden, einem Verwandten gegenüber, der laufend immer versuchte, sie von seiner Auffassung zu überzeugen, die natürlich nicht der Wahrheit entsprach. Bis sie dann sagte, also höre mir bitte zu, höre auf, mit mir darüber zu sprechen, sonst kann ich nicht mehr zu dir kommen. Das ist die Verantwortung, die wir alle haben müssen. Wer dazu schwach dazu ist, das zu tun, der muss zu Gott beten, um die Kraft zu empfangen, denn sonst liebt er Christus nicht mehr als alles andere. Was sagt Paulus? Dass ihr gelernt habt, die Lehre, aber wenn sich die anderen gegen die verwenden oder wenden, dann wendet euch davon ab. Was sagte Johannes? Grüßt ihn hier nicht einmal. Sagte ihn nach, ja, ich wünsche euch alles Gute. Vers 18, denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch, ihren eigenen Gelüsten. Und das kann eben auch dieser Wunsch sein nach Prestige, dass man jetzt anerkannter wird. Vielleicht geht man dann zu einer anderen Organisation, da wird man vielleicht dann anerkannter. Na, die werden sich vielleicht da was überlegen und haben sich vielleicht ins eigene Bein geschnitten dabei. Aber hier heißt es, und die durch süße Worte und prächtige Reden, oh, das hört sich alles so wunderschön an, verführen die Herzen der Arglosen. In anderen Worten, ja, das kann doch, der redet doch so schön, der kann doch nicht irgendwie ein Heuchler sein, der kann doch nicht irgendwie uns da was Falsches lernen. Wollen wir mal zuhören, was die da so zu sagen haben. Oh, was, der Prediger, der Herr Link, der hat das und das gesagt, das ist aber, mal überlegen. So geht's los, so fängt's an. Was sagt Paulus? Wendet euch davon ab, damit ihr nicht als Arglose davon beeinträchtigt werdet. Ja, warum tun wir das denn dann nicht, wenn es hier so geschrieben steht? Wenn wir wirklich dem Wort Gottes folgen wollen, warum meinen wir es dann besser als Gott? Das müssen Sie sich mal erklären. Das müssen Sie sich mal zu Gemüte führen. Es gibt noch eine weitere Stelle. 2. Timotheus. Timotheus. Nicht irgendwas anderes, ist Timotheus. 2. Timotheus, Kapitel 2. Wir hatten bereits in der letzten Predigt von diesen Menschen Hymenius und Philetus gelesen, die von der Wahrheit abgeirrt sind, die mit ihren ungeistlichen, losen Geschwätz, wie es hier heißt, andere verführen. Das breitet sich aus wie Krebs oder wie Sauerteig, der den ganzen Teig durchsäuert, oder wie faule Äpfel, die dann andere anstecken. Dann wird die Faulnis und die Fäulnis der Äpfel auf andere übertragen und so weiter und so fort. Aber was sagt er hier in Vers 19 zunächst einmal? 2. Timotheus 2 und Vers 19. Die Frage wird gestellt, ja, warum lässt Gott es denn dann zu? Der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel, sagt Paulus. Der Herr kennt die Seinen. Wenn sie zu den wahren Kindern Gottes gehören, dann kennt Gott sie. Und was ist dann ihre Verantwortung? Es lasse aber von Ungerechtigkeit ab, wer den Namen des Herrn nennt. Wollen Sie dann auch noch teilhaben an diesen Verleumdungen, die dann verbreitet werden und die dann auch weitertragen und tratschen an andere? Vers 20. In einem großen Haus aber sind nicht alleine goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zu ehrenvollem und die anderen zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der, aber nur der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt, für den Hausherrn brauchbar und zu allem guten Werk bereitet. Dann ja, sonst nicht. Das ist Ihre Verantwortung. Wenn wir jetzt kurz zusammenfassen, was wir in dieser Predigt und in der letzten Predigt behandelt haben, dann hat sich die Frage gestellt, wie kann es zum Abfall kommen? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Motivationen, aber hier sind so die hauptsächlichen. Zunächst einmal, man verstößt gegen Gottes Gesetz. Das ist Gottes Gesetz der Liebe gegenüber Gott und dem Nächsten und verleugnet damit den Glauben. Jedes Mal, wenn Sie gegen Gottes Gesetz sündigen, in diesem Augenblick verleugnen Sie den Glauben. Dann wird es höchste Zeit zu bereuen, damit Sie den Glauben eben nicht verleugnen. Und wenn Sie den Glauben verleugnen, dann verleugnen Sie Jesus Christus und Gott den Vater. So dann, man hat Neid. Man hat eine Wurzel der Bitterkeit in seinem Herzen, den Wunsch nach Höherem. Und das führt zum Abfall, wenn dieser Wunsch nicht erfüllt wird. sodann man hat nicht die Liebe zur Wahrheit. Man hat vielleicht die Wahrheit, gewisse Teile der Wahrheit erkannt, macht sich vielleicht dann sogar etwas vor und sagt, oh, das habe ich alles mir selbst erarbeitet. Ja, Paulus sagt, nein, sie haben sich gar nichts erarbeitet. Paulus sagt, wenn es nicht um die wahren Prediger Gottes ginge, die ihnen die Wahrheit verkündigt hätten, könnten sie die Wahrheit gar nicht begreifen, hätten sie die Wahrheit gar nicht gehört. Aber diese selbstgerechten Menschen, die meinen, oh, sie haben sich das selbst erarbeitet, die haben ihre Intelligenz direkt von Gott erhalten. Aber so hat es Gott nicht bestimmt. Lesen Sie das sich durch in Römer, wo es heißt, wie kann man an den glauben, von dem man nicht gehört hat? Wie kann man von dem hören, es sei denn, es sind Prediger, die gesandt worden sind, die Wahrheit zu verkünden? Nein, man hat nicht die Liebe zur Wahrheit, sondern man murrt vielmehr gegen die Wahrheit, gegen Gott, gegen seine Kirche, gegen Gottes Predigerschaft. Und dann führt es zum Abfall, wie wir das gesehen haben. Im Alten Testament bereits schon, bei den Israeliten, bei Korah. Und letztendlich, man lügt, man verleumdet, man versucht andere in seinen Bann zu ziehen, wenn man das so sagen möchte. Und man erzeugt dadurch Spaltungen. Und einige, vielleicht sogar viele, wie die Bibel sagt, werden diesen heuchlerischen, süßen Worten folgen und herausmarschieren aus Gottes wahrer Kirche. Und was sagt uns Gott, wie man sich verhalten soll, wenn man mit solchen Dingen konfrontiert ist? Wir hatten es gesehen. Haltet euch fern von solchen Leuten, habt mit ihnen nichts zu schaffen. Und zum Abschluss, 2. Korinther, Kapitel 12. Paulus sagt dies. Ich hätte es nicht besser sagen können. Die Verse 19 bis 20. Schon lange werdet ihr denken, dass wir uns vor euch verteidigen. Mögen Sie auch denken. Ach, der Herr Link, der gibt jetzt diese Verteidigungsrede, will sich jetzt rechtfertigen. Ich brauche mich von niemandem zu rechtfertigen. Ich brauche mich auch nicht von niemandem zu verteidigen. Ich weiß, ich kenne die Wahrheit. Ich weiß, was damals geschehen ist, vor vielen, vielen Jahren. Ich habe alles schriftlich niedergelegt, aber ich werde nicht darauf eingehen. Weil ich stehe in der Tat darüber. Wenn Sie dem glauben wollen, was da an Lügen verbreitet wird, glauben Sie es zu Ihrem eigenen Schaden. Was sagt Paulus? Wir reden in Christus, vor Gott. Aber das alles geschieht, ihr Lieben, zu eurer Erbauung. Nicht, dass ihr auf die falschen Wege kommt und dann jetzt auch die Wahrheit verlasst. Denn ich fürchte, Vers 20, wenn ich komme, finde ich euch nicht, wie ich will. Und ich werde ja bald kommen nach Deutschland. Ich hoffe nicht, dass ich sie nicht so finde, wie ich es gerne hätte. Ich finde euch nicht, wie ich will, und ihr findet mich auch nicht, wie ihr wollt. Sondern es gibt Hader, es gibt Neid, es gibt Zorn, es gibt Zank, es gibt üble Nachrede, es gibt Verleumdung, es gibt Aufgeblasenheit, es gibt Aufruhr. Ich fürchte, sagt er dann in Vers 24 oder Vers 21, wenn ich abermals komme, wird mein Gott mich demütigen bei euch. Und ich muss Leid tragen, viel Leid tragen, über viele, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan oder bereut haben, für die Unreinheit und die Unzucht und die Ausschweifung, die sie getrieben haben. Ich hoffe, dass das nicht zutrifft. Ich hoffe, dass das auf keinen von ihnen zutrifft. Ob sie jetzt in der Kirche des ewigen Gottes sind oder nicht. Ob sie mir jetzt zuhören. Ich meine, sie alleine kennen ihr Leben. Sie alleine wissen, wie sie leben. Alles das, was ich heute gesagt habe, und auch in der letzten Predigt, gilt eigentlich nicht nur für Mitglieder der wahren Kirche Gottes. Es gilt für alle, die berufen werden jetzt zur wahren Kirche Gottes. Die den richtigen Weg einschlagen wollen. Lassen Sie sich nicht von solchen verführen, ob es jetzt Ihre Verwandten sind, Ihre Freunde sind, Ihre Arbeitskollegen sind, wer es immer sein mag, wieder diesen Weg aufzugeben. Es wäre eine schreckliche Schande, wenn Sie es täten. Tun Sie es nicht. Lassen Sie Gott in Ihrem Leben arbeiten. Lassen Sie ihn Ihr Leben leiten. Und wenn Sie das tun und wenn Sie Satan widerstehen, dann werden sie letztendlich das ewige Leben ererben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihren Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.